SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit neuer Lyrik, die viel erzählt, mit poetischen Prosa-Miniaturen und elegischer Musik von Jan Thiersen. Einfache, klare, sich wiederholende Klavierklänge und in dieser bewusst minimalistischen Struktur sehr schön. Musik von Jan Thiersen war das und der Titel des neuen Albums umfasst nahezu alles. All heißt nämlich die CD und die Musik passt, wie ich meine, sehr gut zur heutigen Lyrikausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. In politisch unruhigen Zeiten wächst bekanntlich die Sehnsucht nach einfachen Vorgaben und Ansagen, nach vermeintlich starken Persönlichkeiten. Wenn schon die gesellschaftlichen Verhältnisse so komplex sind, dann sollte bitteschön die Politik einfache und klare Antworten finden. Interessanterweise gibt es diese Bewegung auch in der Kunst, auf der Bühne oder eben in der Literatur. Womit in diesem Kontext keine politische Bewertung daraus folgt. Auffällig aber ist, dass ausgerechnet jetzt wieder die kurze, die prägnante, die reduzierte Form in neuen Lyrikbänden vermehrt gefeiert wird. Etwa in den neuen Gedichten von Gerhard Falkner, Daniela Hahner oder Klaus Merz, die ich in der kommenden Stunde hier vorstellen möchte. Der 1951 geborene Schriftsteller Gerhard Falkner schreibt sowohl Lyrik als auch Prosa. Seine Romane Apollokalypse und Romeo oder Julia standen auf der Long- bzw. Shortlist des Deutschen Buchpreises. Er hat zahlreiche preisgekrönte Gedichtbände veröffentlicht, etwa seine Hölderlin-Reparatur, für die er 2009 den Peter-Huchel-Preis erhielt. Wenn der Dichter in schöner Regelmäßigkeit polemische Blitze auf die kleine deutschsprachige Lyrikszene schleudert, dann sollte man besser in Deckung gehen. Auch in seinem neuen Gedichtband verbindet Gerhard Falkner seine Poesie mit Kritik. Mit Schorfheide, so der Titel des neuen Buches, durchwandert Falkner nicht nur eine geschichtsträchtige Landschaft in Brandenburg, er reanimiert auch das Genre der Naturlyrik und spart nicht mit Angriffen auf die Dichterkollegen. Mit welch kunstvollen Mitteln er dies tut, erläutert unser Rezensent Michael Braun.
Einen Preis für das schillerndste Bonmot der lyrischen Saison kann man dem neuen Gedichtband Gerhard Falkners bereits jetzt zusprechen. Denn als Bekenntnisformel und zugleich starken Versauftakt wählt er demonstrativ eine lässige Selbstbeschreibung des römischen Dichters Horaz.
Ich bin ein Schwein aus der Herde Epikurs.
Damit öffnet Falkner gleich das Feld für jene kunstvollen Ton- und Diskursmischungen, die er seit jeher in seinen Gedichten ostentativ zelebriert. Seit seinem phänomenalen Debüt »So beginnen am Körper die Tage« aus dem Jahr 1981 ist dieser Dichter ein begnadeter Abrissarbeiter an den alten Nomenklaturen der Lyriktradition und ein Virtuose in der Verknüpfung antiker und moderner Metaphoriken. Was verbindet nun die lässige Selbstpositionierung des Horaz mit der Poetik Falkners? Es ist der ausgeprägte Hedonismus beim Zugriff auf die poetische und philosophische Tradition. In seinem 2014 veröffentlichten Gedichtbuch Ignatien, diesen wilden Elegien am Rande eines Nervenzusammenbruchs, wie es im Untertitel heißt, hatte der Dichter das Subjekt im digitalen Zeitalter besungen, dessen Wahrnehmungsfähigkeit unter den Imperativen des reinen Online-Daseins verkümmert ist. Der neue Band Schorfheide entwirft nun eine Gegenwelt zu den Prozeduren der Online-Existenz. Im beherzten Zugriff auf das neben der Liebe älteste Territorium der Lyrik, das Naturgedicht. Am Ausgangspunkt steht hierbei die Beobachtung, dass die internetsüchtigen Dichter, so wörtlich, nicht mehr zwischen einer Hecke und einem Drahtzaun unterscheiden können und stattdessen in jeder freien Minute unentwegt auf ein Handy oder ein anderes Display starren. Dabei werden auch frühere Branchengrößen wie Brecht der botanischen Unkenntnis überführt.
In der Frühe sind die Tannen kupfern, schrieb Brecht in den Bukower Elegien. Er meinte natürlich die Kiefern, denn die Tannen werden nicht kupfern.
Dagegen setzt Falkner nun die emphatische Verknüpfung des Naturschönen mit den Fachsprachen der Linguistik, der Informationstheorie und der Gewässerkunde. In den 80 Gedichten des Bandes durchquert er dabei historisches Terrain. Von Karinhall, dem Landsitz Hermann Görings, bis zum Kloster Korin und von den Stauchmoränen bei Falkenberg bis zu den Metonymien zu Melzow. Der naturhistorische Stoffgrund dieser Gedichte ist nämlich die Schorfheide, die großen, von Seen, Mooren und Feuchtbiotopen durchzogenen Waldgebiete im nördlichen Brandenburg, die einst als Jagdrevier dem preußischen Königshaus und zuletzt der politischen Elite der DDR vorbehalten waren. Eine Landschaft, die heute zum bevorzugten Ausflugsziel und Fluchtort der von der Metropole Erschöpften geworden ist. Falkners Stichwortgeber bei seiner Suche nach neuen Formen der poetischen Topografierung dieser Landschaften sind Friedrich Schlegels romantische Naturphilosophie und Paul Celans Meridianrede. So entstehen aufregende, zwischen Naturmagie, Geschichtsreflexion und kühlem Fachsprachenvokabular oszillierende Gedichte unterm Freilichthimmel, wie es an einer Stelle heißt, und ohne Netzabdeckung. Das poetische Spiel mit postmodernem Wissen soll, so deutet es der Autor in seinem Schlusswort an, nur noch eine Nebenrolle spielen.
So wandern und wandern und wandern wir immer weiter, immer tiefer ins Ungestaltete der Sprache am See. Als wir das andere Ufer erreichen, gelingen uns endlich Schritte durch einen fußnotenfreien Raum.
Die Tonlagen und Melodien, die im Schorfheide-Zyklus angeschlagen werden, schwanken indes heftig. Es gibt ironisch ausgekühlte Gedichte, die sich auf die Ernüchterung des naturpoetischen Grundwortschatzes konzentrieren und den Crash zwischen wissenschaftlicher Begrifflichkeit und den Topoi romantischer Naturpoesie vorsätzlich herbeiführen.
Die Glut der Sonne verlötet meine DNA mit den Rotlichtspuren blühenden Mooses. Die Äste ticken in den Bäumen, Zeit ist das aber nicht, zu viel Entrücktheit.
Das mit dem bereits erwähnten Horaz-Zitat kokettierende Gedicht verschmilzt zum Beispiel den Naturstoff mit den Begriffen des berühmten Linguisten Ferdinand de Saussure.
Gelegentlich hilft die rechte Maustaste gegen das schlechte Gewissen, nichts zu teilen von dem, was sich in mir an Höhepunkten stapelt. Heidekoller, Eichelmast, Long et Parole, Start und Landung signifikanter Libellen bei extremer Stadthitze im Hinterkopf.
Es finden sich aber auch ganz wagemutig pathetische Gedichte, die vom ironischen Spiel mit den Zeichensystemen gänzlich absehen und stattdessen eine Ästhetik der Erhabenheit wieder ins Recht setzen. Da hat der Autor den Habitus des geschmeidigen Hedonisten vollständig abgestreift und kultiviert unversehens einen sehr hohen Ton in leicht trochäisch und daktylisch dahinfließenden Versen.
Tauchgang der Kormorane, die Entrückung, ein Taumel durch blass getünchtes Gelände. Noch kein Blau, nur müde, weiße Hände, doch im Auge arbeitet bereits die Verzückung. Die Ackerdisteln sinken hin, der Mond verglüht, im Überschwang die Augen, die sich überschlagen. Dir vermach ich alles, was so schwer mich verlässt. Mir überlasse ich nichts und, wenn auch das zu Ende, den Rest.
Hier ist man plötzlich mit einer Bildwelt konfrontiert, die man eher bei Rilkes Duineser Elegien oder dem ästhetischen Fundamentalismus Stefan Georges vermuten würde. Seine kühne These im Schlusswort des Bandes, die traditionelle Metapher sei, so wörtlich, ermüdet und verglüht wie eine ausgeräumte und verglühte Landschaft, hat Gerhard Falkner jedenfalls mit seinem Rückgriff auf sehr alte Kunstmittel eindrucksvoll widerlegt.
Michael Braun war das über den Gedichtband Schorfheide von Gerhard Falkner, der im Berlin Verlag erschienen und für uns auch das SWR2-Buch der Woche ist. In dieser Lyrikausgabe von SWR2 Lesenswert Magazin möchte ich auch noch eine ganz persönliche Lektüreempfehlung abgeben und auf das zauberschöne Debüt von Daniela Chana hinweisen. Sagt die Dame heißt das Buch, wobei die Gedichte der 1985 in Wien geborenen Autorin alles andere als damenhaft sind. Dezidiert weiblich, selbstbewusst und auf lakonische Weise selbstkritisch ist Chanas lyrisches Ich, das mit wenigen Worten Liebesmomente und Trennungen im urbanen Umfeld erkundet. Statt aber nun Pathos und hohen Ton zu beschwören, überzeugen die kurzen Gedichte durch Alltagsbeobachtungen und Gefühlsbeschreibungen, die auch vor vermeintlich altmodischen Worten nicht zurückschrecken. Da wird dann einem Frauenhelden Suppe vor die Nase gestellt, auf das er artig wie ein Schulkind ist. Immer weiß die Dichterin mit ihrer Lyrik auch Komik zu erzeugen. Nach einem missglückten Kennenlernen hilft nur eine groteske Anrufung. Zitat: Liebe Außerirdische, die ich schätze und respektiere, könnt ihr endlich aufhören, immer jeden Mann zu entführen, der mit mir verabredet war? Ob nun im Sommer oder Winter, ob in Supermärkten oder im Zoo, die Szenen und Bilder, die Daniela Chana mit ihrer luftigen Poesie zielgenau einfängt, bleiben in Erinnerung, wollen noch einmal gelesen werden. Vielleicht auch, weil sich die Lyrikerin zu einer bemerkenswerten Schlichtheit bekennt, die auf den Rhythmus eines tatsächlich magischen Realismus setzt. Und jetzt zitiere ich nochmal ein Gedicht. Ich bin kein Seil, das sich verfangen hat, sondern ein Knoten. Von mir bleibt nichts übrig, wenn du mich auflöst. Sagt die Dame, so heißt der schöne Gedichtband von Daniela Chana, der im Innsbrucker Limbus Verlag erschienen ist und den ich nicht nur Freunden der Liebeslyrik ganz nachdrücklich empfehle. Die 1969 in Zweibrücken geborene und heute in Berlin lebende Monika Rink debütierte 2004 als Lyrikerin mit dem Gedichtband »Verzückte Distanzen«. Seitdem veröffentlicht sie in regelmäßiger Folge Gedichte und Essays und wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Peter-Huchel-Preis, mit dem Ernst-Jandl-Preis und jüngst mit dem Roswitha-Preis der Stadt Bad Gandersheim. Derzeit ist sie außerdem Vizepräsidentin der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. In diesem Frühjahr erschien ihr jüngster Gedichtband mit dem Titel »Alle Türen«, der, nicht zuletzt aus Anlass des 200. Geburtstages von Jacques Offenbach, das Prinzip der Operette mit den Mitteln der poetischen Sprache umkreist. Und in dem nun als Lesebuch betitelten, sehr umfangreichen Buch »Champagner für die Pferde« versammelt die Autorin Gedichte, Essays, Kurzprosa aus mehr als 20 Jahren. Eine Werkschau zu Lebzeiten gewissermaßen, die Beate Tröger vorstellt.
»Champagner für die Pferde« ist ein rätselhafter Titel für den Sammelband einer Dichterin. Er erinnert an einen redensart gewordenen Bibelvers aus dem Matthäusevangelium. Man solle das Heiligtum nicht den Hunden geben und seine Perlen nicht vor die Säue werfen. Der Titel ihres Bandes geht aber, so Monika Rink, auf den Ausspruch eines Barkeepers zurück. Der habe mal gesagt, er könne nicht von denen leben, die sich den ganzen Abend an einem Martini festhalten. Er brauche die, die reinkommen und rufen:
Champagner für die Pferde.
Monika Rink wäre dem Barkeeper ein guter Gast gewesen. Sie ist eine großzügige Autorin, die ihr Material nicht eifersüchtig hütet, wie der Gollum in Tolkiens Herr der Ringe seinen Schatz. Rink denkt, weiß, dichtet viel. Ihre Sprache prickelt und perlt. Doch anders als Champagner, der zu viel genossen Hirn und Sinne verwirrt und erst recht schwerlich das richtige Getränk für Pferde sein dürfte, sind Monika Rinks Essays und Gedichte klärend und erhellend, etwa Hoho Hortensie aus Zum Fernbleiben der Umarmung von 2007.
Hoho Hortensie, du warst da, als Solitärin standest du in deiner Vase und ich schrieb dich nicht, du gammeltest und wurdest doch nicht kleiner. Jetzt komm mir nicht mit Kinderschürzen oder Briefpapieren, ich bin ja da, ich kümmere mich. Hortensie, kennst du die Lampen nicht, denen du das Vorbild gibst? Rund? Natürlich rund. Und so beliebt in Clubs und Retrodiskotheken. Kennst du nicht? Oder eine runde, ja, runde Raumstation im Orion? Wer wohnt darin? Ho, ho, Hortensie? Du ahnst es nicht. Ein beschürzter Frank Sinatra, fixing Drinks, hantierend mit dem Cocktailbesen und der Sodaflasche, wohnt mit seiner Profibar in deiner umgekehrt gewölbten Mitte. Und außenrum nur Univers. Hörst du mich, Hortensie? Außenrum nur Univers und große, schwarze Schwärze.
Am Anfang steht ein Alltagsbild. Eine Hortensie, die längst Gegenstand eines Gedichts hätte werden können. Erst im vergammelnden Zustand erregt sie die Aufmerksamkeit der Sprecherin so, dass sein Gedicht daraus wird. Die Sprecherin, belesen wie Rink, erinnert sich an die blaue Hortensie aus Rilkes Gedicht »Blaue Hortensie«, in dem die Farbe der Blütenblätter mit verwaschenen Kinderschürzen und Briefpapier verglichen wird. Doch während sich bei Rilke durch dichterische Ansprache die Blume als Natur erneuert, wird bei Rink über die Form der Hortensie quasi wie in einem Rösselsprung assoziativ ein künstlicher Gegenstand ins Gedicht geholt. Eine Kugellampe, wie sie in Clubs oder Bars hängt. In deren Inneren stellt sich das sprechende Ich eine Bar vor, in der Frank Sinatra Drinks mixt. Das erinnert an eine Schneekugel oder in der Umkehrung von innen und außen an die Szene aus dem Film The Big Lebowski, in der die Kamera plötzlich aus dem Innern einer Bowlingkugel das Geschehen filmt. Da wird einem auch ohne Champagner ein bisschen schwindelig. Schaut man das Gedicht genau an, merkt man umso deutlicher, wie geschickt es Empirie und Fantasie, Tradition und Neues durch Klang, Reim, Rhythmus zu einem Sprachgebilde beträchtlicher Komplexität webt. Da blüht das Gammlige, aus Leben wird Poesie. Monika Rink schreibt dazu:
Eigentlich darf man ab jetzt nur noch poetisch sprechen. Poetisch sprechen mit metaphorischen Kollisionen ungleicher Teile. Analytisch, musikalisch, singend, interventionistisch, mit unklarer Schärfe, scharfer Klarheit, sanfter Klinge, klingelnder Sanftmut, nicht zu erwartenden Sprüngen, hier zu knapp, dort wiederum zu viel, zu ausführlich, mit Auslassungen und irreführenden Details. In frivolen Reimen, mit viel zu langen Pausen, in steilen Bildern, dichten Begriffen, mit Tieren, mit Noten, mit Noise. Begrifflich und schaumig, aufgeschäumt, verklausuliert, dann wieder von einschneidender Offensichtlichkeit.
In gewisser Weise sind Monika Rinks Gedichte geboren aus dem Geist der romantischen Universalpoesie. Doch ihre Münsteraner Poetikvorlesungen, deren Kapitel starke Verben als Überschriften tragen, ansprechen, schwimmen, schlafen, verkörpern und sammeln, zeigen Rink als gegenwärtige, philosophisch, psychologisch, psychoanalytisch, linguistisch, literarisch, religions- und musikwissenschaftlich Bewanderte, die sich ein gleichermaßen offenes wie schlüssiges System des Dichtens ausgebildet hat. Es trachtet nicht nach nostalgischem Erinnern, sondern sucht die Bewegung und sei es in Form der Wiederholung hin zu einer Erschöpfung, die Glück verheißt.
In der Wiederholung erweitert sich die Aufmerksamkeit, verfeinert sich, weil sie erfahren hat, worauf sie sich nicht mehr als erstes zu richten hat, weil sie das schon kennt. So vergrößert sich der Wahrnehmungsraum, in dem jeder Durchlauf etwas wie eine Korrektur des Vorangegangenen sein kann. Und irgendwann Erschöpfung. Eine Trance-Technik zur heilsamen Selbstentleerung. One more time with feeling. Noch einmal mit Gefühl. Dieser Kanon beginnt immer wieder von Neuem.
Es ist bei aller Intellektualität etwas Freies und Frohes in Monika Rings Dichtung, das auch manchmal ein bisschen kindlich wirkt, um dann wieder ins stupend Kluge oder Gesellschaftskritische umzuschlagen.
Beate Tröger über das Lesebuch Champagner für die Pferde, das im S. Fischer Verlag erschienen ist. Der Schweizer Schriftsteller Klaus Merz, geboren 1945 in Aarau, gehört mit seinen zahlreichen Gedichtbänden und elaborierten Prosawerken zu den eigenwilligsten Stimmen in der deutschsprachigen Literatur. 1967 debütierte er mit dem Gedichtband Mit gesammelter Blindheit. Es folgten Erzählungen, kurze Romane, Essays, aber auch Hörspiele, Drehbücher, Theaterarbeiten und Kinderbücher. Seine Werke sind in viele Sprachen übersetzt und er hat zahlreiche Preise erhalten, darunter den Gottfried-Keller-Preis, den Friedrich-Hölderlin-Preis und den Christine-Lavand-Preis. Sein neues Buch mit dem Titel Firma enthält im Grunde zwei Bücher in einem und auch darüber möchte ich nun mit dem Autor sprechen, der uns aus Aarau in der Schweiz zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Merz.
Guten Tag.
Herr Merz, im ersten Teil des Buches geht es in, ja, so könnte man sagen, höchst poetischen Prosaminiaturen um die 50-jährige Geschichte einer Firma. Was ist denn das für ein Betrieb?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Es ist einfach, sind die 50 Jahre meines Schreiblebens eigentlich. Und was produziert wird, sind ausgewählte Erinnerungen im Grunde genommen. Aber eben verpackt in diese Firmengeschichte. Wobei ich, Sie haben ja gesehen, Firma ist klein geschrieben. Also es lehnt sich eher ans italienische Unterschrift, Beglaubigung, Unterzeichnung an, als an eine wirkliche, an eine Fabrik, sagen wir mal.
Wie kamen Sie auf die Idee, eine solche lange Firmengeschichte, die auch Ihre Schreibgeschichte ist, in dieser äußerst verdichteten Sprache zu verwandeln?
Etwas Entscheidendes war, glaube ich, dass ich gemerkt habe, über der Firma, über diese Örtlichkeit gibt es ja auch ein Firmament. Und unten die Firma, oben das Firmament. Und wenn ich mich nach den Sternen jeweils ein bisschen orientiere oder nach den großen, den wichtigsten Sternzeichen, da sehe ich, da hat es so einen entscheidenden Fadenschlag. Und für mich war das so wie das Umbild von meiner Geschichte. Ich möchte gern, ähnlich wie ein Sternzeichen, den Fadenschlag dieser 50 Jahre. Also nur die leuchtenden und einleuchtenden Erinnerungen hervorheben. Das war so die Idee. Sie hat lange auf meinem Schreibtisch gelegen. Es ist wie meistens 10, 15 Jahre, die ersten Notizen. Und wenn es dann zündet, dann beginne ich damit. Und so war das auch bei diesem Firmentext, ja.
Wenn man diesen Text jetzt nicht auf Ihr Schreiben oder über Ihre Schreibgeschichte bezieht, kann man es zunächst einmal tatsächlich auf einer ersten Ebene lesen. Man könnte sich vorstellen, so eine Firma, was auch immer die dann produzieren mag, hat es tatsächlich gegeben, denn es gibt sehr anschauliche Wegmarken, zum Beispiel Hochzeiten und Todesfälle. Und manchmal verlassen auch Mitarbeiter den Betrieb, so wie Frau Grütter. Könnten Sie uns diese Stelle einmal vortragen?
30. März 1994. Frau Grütter will in den Schwarzwald zurückkehren. Zum Abschied lädt sie die gesamte Belegschaft zu heißem Beinschinken in ihre Kantine ein. Als geborene Finkbeiner hält sie nach dem frühen Tod ihres Mannes einfach nichts mehr in der Schweiz zurück. 12 Jahre lang hat sie ohne Wenn und Aber für unser leibliches Wohl gesorgt. Wirkliche Freundschaften haben sich darüber hinaus leider nie ergeben. Weiß der Kuckuck, sagt sie, vermutlich liegt es an mir, und kehrt in ihr altes, neues Deutschland zurück.
Herr Merz, an Ihrem Vortrag merkt man es schon. Der Text ist eine Mischung aus Prosa und Poesie, das habe ich vorhin ja auch schon angedeutet, stark rhythmisiert jedenfalls. Und er ist auch in Strophenform notiert. Das hört man natürlich jetzt nicht wirklich, weil wir hier im Radio sind und das Schriftbild nicht vor Augen sehen. Wie würden Sie denn selbst diese Form beschreiben?
Ja, ich würde sagen, es ist poetische Prosa. Es ist eine eingekochte Prosa und deshalb der Flattersatz auch. Der zweite Teil, auf den wir vielleicht dann noch kommen, der geht ja dann übers Firmenareal hinaus. Und da kommt dann die reine Lyrik, die noch eingekochtere, zum Zug.
Das kann man wohl sagen, noch eingekochter, man kann sich das kaum vorstellen. Aber vielleicht schauen wir uns diese kleine Geschichte, diese Miniatur zu Frau Grütter nochmal an. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob der Herr Merz diese Frau Grütter gekannt hat. Diese Frage ist natürlich völlig unstatthaft. Und trotzdem, weil es so anschaulich ist, gab es eine Frau Grütter in Ihrem Schreibleben?
Ja, es gab eine. Sie hieß nicht Grütter, aber die hat tatsächlich in einer Kantine, wenn ich jetzt genau sein kann, wir hatten ein großes Aluminiumwerk in Menziken, wo ich aufgewachsen bin. Und da gab es diese Frau Grütter, die die Kantine sehr rigide, aber auch gut geführt hat. Und da kamen eben ihre Frauen, die Frauschaft, die kam dann zu uns in die Bäckerei, wo ich aufgewachsen bin, und haben jeden Freitag Käsekuchen und Apfelkuchen, Aprikosenkuchen bereit gemacht. Und mein Vater hat die dann gebacken und sie wieder an Frau Grütter geliefert.
Und die ist dann tatsächlich in den Schwarzwald wieder weggegangen?
Nein.
Das haben Sie sich
ausgedacht. Ich weiß nicht, wo sie abgegangen ist. Aber es ist einfach, sie kommt vor der Wende, nicht wahr? Und kehrt nachher in dieses alte, neue Deutschland zurück, weil diese Zeitgeschichte ist ja auch dabei in der Firma.
Sie haben gerade von der Bäckerei Ihrer Eltern gesprochen. Das Wirtschaften im kleinen Betrieb ist Ihnen ganz offenbar vertraut. Sind solche Erfahrungen dann eingeflossen in die Arbeit in Ihrem Werk, nicht nur in Ihrem aktuellen Buch?
Ja, ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Ich habe nie auf großem Fuß geschrieben. Ich habe eher auf menschlichen Fußabdrücken habe ich mich orientiert, und ich bin schon mal gefragt worden, wo kommen eigentlich all diese Figuren her? Und plötzlich habe ich gemerkt, es hat vielleicht damit zu tun, dass da so viel Kundschaft, als ich, bevor ich ins Lehrerseminar gegangen bin mit 16 Jahren, war ich oft im Laden und habe bedient. Und habe natürlich all diese Gesichter und Geschichten und Menschen und Brotsorten kennengelernt. Und ich habe fast das Gefühl, diese Reichtum an Kundschaft, der fließt dann im Lauf der Zeit in meine eigenen Originale hinein, wenn ich das so sagen darf, ja.
Wir haben schon gesagt, dass Ihre Sprache ganz generell von einer starken Reduktion geprägt ist, vom Eindampfen, vom Verdichten. Hatten Sie nicht auch mal Lust, aus dem Vollen zu schöpfen, einen, sagen wir mal, barocken Roman von 700 Seiten zu schreiben?
Nein. Also ich habe einen weggeworfen, der viel zu lang und üppig war und den ich eigentlich dann hätte eben eindampfen müssen wieder, und habe ihn dann verbrannt. Weil ich einfach finde, mir liegt das eher, dass ich sozusagen nur die Glut präsentiere und darüber hinaus oder in Flammen stehen muss dann der Leser. Also der Atem, der vom Leser, von der Leserin herkommt, der sollte meine kleinen Glutnester eigentlich dann zum Leuchten bringen. Auch mit eigenem Atem, mit eigenem Licht, mit eigener Erinnerung, mit dem eigenen Leben. Weil Lesen jedenfalls so wie ich lese. Ich lese gern auch mein Leben heraus oder verbinde halt die Lektüre mit dem, was in mir und um mich geschieht oder geschehen ist.
Woher kommt denn Ihre Lust an diesem sprachlichen Minimalismus? Jetzt haben Sie sozusagen uns eine Hilfestellung gegeben, wie wir diese kleinen Miniaturen lesen könnten. Haben Sie denn auch für sich, sagen wir mal, autobiografisch eine Erklärung, dass Sie sich irgendwann zu diesem sprachlichen Minimalismus bekannt haben?
Ja, ich denke einfach, bei uns gab es Ähnliches. Also mein Vater, meine Großmutter, überhaupt meine Verwandten so rundherum, die haben sehr anekdotisch auch erzählt und haben diese Anekdoten dann wirken lassen. Und vielleicht liegt es daran, ja. Mhm. Also vielleicht auch noch das, die Welt kam mir immer sehr geschwätzig vor. Und das ist vielleicht auch ein Grund, dass ich da versuche, ein bisschen Zurückhaltung zu üben.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, mit dem Sterben der Firma dann nach 50 Jahren leiten Sie den Leser in den zweiten Teil des Bandes. Da geht es dann über den Zaun hinaus, wie Sie formulieren. Mhm. Und wir befinden uns bei holzfällenden Männern im Garten unter anderem. Wie hängt denn jetzt nun der erste und der zweite Teil dieses außergewöhnlichen Buches zusammen?
Es ist so, im Grunde genommen hätte ich gerne ein Umkehrbuch gemacht. Also von vorn. Auf der einen Seite beginnt man von vorn die Firma zu lesen, auf der anderen Seite, wenn man es dreht, kommt über den Zaun hinaus. Da verlassen wir den abgezirkelten Bezirk, das Firmenareal, und es geht wo immer hin in der Welt, sagen wir mal. Aber vom Verlag, von den Buchhandlungen her, ist mir dann abgeraten worden, vor allem via Verlag, das kannst du heute nicht mehr machen. Da hätte man vielleicht vor 30 Jahren, wäre das noch gut gegangen, aber heute ist das alles zu kompliziert. Und deshalb kam das dann hintereinander. Und ich wollte nicht zwei Bücher machen, ich wollte sie schon zusammen haben, weil ich mache nicht gern einfach ein Buch nach dem anderen oder so, oder muss dann auch zweimal auf Lesetour und so weiter. Ich fand, das gehört im Grunde ganz gut zusammen.
Im Verhältnis,
weil die Sprache ja nah beieinander ist.
Im Verhältnis zur Prosa über die Firma wirken die Gedichte, das war mein Eindruck, ziemlich düster. Was meinen Sie? Trügt mein Eindruck?
Ja, also das ist natürlich sowieso etwas, das... Man kann ja in relativ dunkler Zeit nur noch düster, aber es ist ja auch immer unterlegt, glaube ich, mit einem vielleicht mindestens Galgenhumor.
Vielleicht
das würde ich für mich beanspruchen.
Vielleicht könnten Sie uns mal ein Gedicht vortragen. Eines, das mich sehr nachhaltig beeindruckt hatte, war zum Schulabschluss.
Ja, zum Schulabschluss. Vor euch das Leben, also weit verzweigtes Abstellgleis. Ein anderes Schienennetz steht uns nicht zur Verfügung. Und der Prellbock als letzte Instanz verzeiht.
Klaus Merz war das mit einem Gedicht, das den Titel »Zum Schulabschluss« trägt. Herr Merz, hoffen wir, dass wir auf diese letzte Instanz, die Sie gerade mit wenigen Worten beschrieben haben, nicht in allzu hoher Geschwindigkeit rasen, oder?
Das hoffen wir gemeinsam, ja. Doch. Das ist so.
Ich habe mir vorgestellt, Sie tragen dieses Gedicht bei einer Abiturfeier vor. Dann wäre, glaube ich, Schweigen im Saal. Was meinen Sie?
Ja, ich dachte auch an eine solche Situation. Ich habe ab und zu Matura-Feiern berät. Und das ist vielleicht auch meine Schlussrede für diese Matura-Feiern. Ich habe sie jetzt immer, wenn ich angefragt worden bin, habe ich gesagt, ich habe es oftmals gemacht, jetzt reicht's. Vielleicht der Schluss.
Wollen Sie die armen Kinder frustrieren, die da hinaus ins Leben gehen?
Nein, aufmuntern, im Grunde genommen, aber hinten herum aufmuntern.
Ja, das ist Ihnen gelungen. Das war Klaus Merz über seinen Band Firma, der im Innsbrucker Heimon Verlag erschienen ist und es übrigens auch auf die SWR-Bestenliste geschafft hat. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Merz.
Ich danke Ihnen.
Thank you.
Fast gehört eine gewisse Kühnheit dazu, Dichter in einer Sprache zu sein, deren Sprechergemeinschaft gerade mal 1 Million Menschen umfasst. Die slowenische Literatur zum Beispiel bietet eine kleine, feine, aber eben auch eine Szene, die im eigenen Saft brät. Der 1973 geborene Aleš Steger indes gehört zu den wenigen Autoren seines Landes, die internationale Wirkung haben. Er ist der wohl meist übersetzte slowenische Schriftsteller seiner Generation. Er spricht im Übrigen ziemlich gut Deutsch, schreibt aber bislang weitgehend in seiner Muttersprache. Zahlreiche Auszeichnungen und Preise hat er unter anderem in Deutschland und in den Vereinigten Staaten erhalten, und zwar sowohl für seine Prosa als auch für seine Lyrik. Nun ist sein 6. Gedichtband mit dem Titel »Über dem Himmel unter der Erde« erschienen, den Wolfgang Schneider vorstellt.
Was hat es auf sich mit dem ominösen Lächeln der Dichter? Aleš Steger ist gebürtiger Jugoslawe. Erst mit 18 Jahren wurde er 1991 ein Bürger Sloweniens, das nach einem kurzen, glücklich verlaufenden Krieg gegen die Truppen Slobodan Miloševics zur Unabhängigkeit kam. Die von immer wieder aufbrechender Gewalt geprägte Geschichte der Region scheint anzuklingen im Gedicht »Das Lächeln der Dichter«, das am Anfang von Stegers neuem Lyrikband steht.
Wieso lächeln unsere Dichter? Es ist nichts Komisches an unserem Stamm. Viele liegen ermordet in den Schluchten. Unsere Frauen und Kinder hungern barfuß. Uns mähen unbekannte Krankheiten nieder. Neue Dörfer sind noch nicht gebaut. Bald gibt es Schnee. Trotzdem erlischt das Lächeln nicht auf dem Gesicht unserer Dichter. Wie Heimgesuchte angesichts des Leids voll unbekannt geheimer Fröhlichkeit. Wenn wir sie fragen, was gibt's da zu lachen, schmunzeln sie schweigend. Immer weniger vertrauen wir ihren seltenen Wörtern. Wir werden sie erst töten, wenn wir ihr Geheimnis aus ihnen herausgequetscht haben. Leben lassen wir nur die Schwätzer, die mit den ernsten Gesichtern uns am ähnlichsten.
Natürlich ist das kein Sloweniengedicht. Viele bedrängte Gemeinwesen können sich gemeint fühlen. Mehr noch, die Konstellation hat in ihrer archetypischen Zuspitzung etwas Surreales. Interessant ist die doppelte Spannung oder Dialektik der Verse. Zwischen dem irritierenden Lächeln und dem bitteren Ernst einerseits, zwischen Gewalterfahrung und Gewaltausübung andererseits. Not und Tod stimmen nicht milde, sie stimulieren eher die Suche nach Schuldigen und den Wunsch nach Vergeltung. Die Dichter machen sich unterdessen verdächtig durch ihre geheime Fröhlichkeit und dieses hartnäckige Lächeln. Solche Heiterkeit wird als unangemessen empfunden, jedenfalls von denen, die sich nicht auf Lyrik verstehen und die bereit sind zu töten. Eine alte poetologische Maxime aus Schillers Wallenstein scheint hier durchzuschimmern. Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. Diese Polarität bestimmt die Gedichte von Aleš Steger. Auch wenn sie scherzen, tun sie dies nie leichtfertig. Der existenzielle Ernst bildet immer den Hintergrund ihres Parlandos. Aber geht es nicht aufwärts mit der Geschichte der Menschheit? Immer weniger Kriege, weniger gewaltsamer Tod und weniger Hunger, immer höhere moralische Standards, immer mehr Verantwortungsbewusstsein, auch gegenüber der Natur und dem Klima, immer mehr Rücksicht auf Minderheiten. Der in Harvard lehrende Evolutionspsychologe Steven Pinker hat solche Thesen vertreten und im Gedicht »Beweisführung und Gnade« scheint Steger ihm zu antworten.
Ein Professor hat bewiesen, dass die menschliche Geschichte die Geschichte der kontinuierlichen Abnahme von Gewalttaten ist. Grausame Höhlenbewohner, wilde Nomaden, Bauernaufstände. Heutzutage beschäftigen wir uns nur noch mit Rohkost, sozialen Netzwerken, Gendergleichheit. Da ist kaum genug Gewalt in der Welt, um die Tageszeitungen zu füllen, sagt der Professor gedankenverloren. Und mit einer raschen Geste seiner rechten Hand schlachtet er die Mücke ab, auf der Falte seiner scharf gebügelten Hose.
Viele Gedichte Stegers sind geprägt von Reflexionen und Gedankenbewegungen. Hier allerdings ist die Schlusspointe buchstäblich platt geraten. Indem er die Mücke totschlägt, offenbart der Professor die unentrinnbare Neigung des Menschen zur Gewalt. Als Argument erscheint dieser Mückentod jedoch zu läppisch, mag er auch bildlich-rhetorisch verstärkt werden durch die messerscharfe Bügelfalte. Nad nebom pod zemljo lautet der slowenische Titel des Bandes. Über dem Himmel und unter der Erde, übersetzt Matthias Göritz, was ein wenig länger und feierlicher klingt durch den untergeschobenen vierhebigen Daktylus. Schon mit diesem Titel greift Steger weit hinaus, ins Hohe und Tiefe zugleich, auch ins Metaphysische, zu den großen Fragen des Lebens und des Todes. Vergänglichkeit, Zeit und Erinnerung sind zentrale Motive des Bandes. Jeder Mensch übernimmt Verantwortung für die, die vor ihm lebten, denn er bewahrt deren wichtigstes Zeugnis, die Erinnerung, diesen Schlupfwinkel der Zeit, wie es in einem Gedicht heißt. Endgültig wird ein Tod erst, wenn der letzte Erinnernde stirbt. In pessimistischer, das Nichts beschwörender, ist aber doch auch wieder abwehrender Variation, formuliert Steger diesen Zusammenhang in einem eindringlichen Gedicht, das vom kranken, sterbenden Vater handelt.
Ich schau dich an, der Kopf in Verbänden auf dem Krankenbett, und weiß, lieber Vater, dass alles umsonst ist, alles umsonst. Es bleibt nichts, nicht das Wort, nicht der Körper. Haut verwest, die inneren Organe verflüssigen sich, das Gewebe und die Muskeln werden Kompost, und bald sind auch die Knochen nichts als Staub. Du bist der Sohn meiner Erinnerung, Vater. Ich bin der letzte Zeuge deines Vaters. Mein Sohn bürgt für deinen Verfall. Der dauert, solange ein Mensch am Leben ist, sich zu erinnern.
Dieser Gedichtband ist nach einer Japanreise entstanden, die offenbar eine meditative Stimmung ins Gemüt des Dichters gebracht hat. Viele der Texte tendieren zur japanischen Kurzform des Haiku, zur äußersten Lakonie, also zum Sinnspruchhaften. Ein eher skurriler Bezug zur japanischen Kultur findet sich in den folgenden Versen, einer nicht ganz unironischen Einladung, die Dinge auch einmal etwas gelassener zu sehen.
Lasst Bankiers mit Herzschrittmachern Marathon laufen. Lasst nackte Sumo-Ringer unser Schicksal entscheiden. Jedes Zeitalter ist ein Superergebnis. Es gibt keinen Grund, sich zu beeilen.
Gedichte sind sprachliche Klangkörper, eine Qualität, die in Übersetzungen leicht verloren geht. Die Übertragungen von Matthias Göritz bewahren jedoch viel von der feinsinnigen lyrischen Musik, die die besten Gedichte Aleš Stegers auszeichnet. »Ich stecke im Leben fest, deshalb schreibe ich«, heißt es in einem von ihnen. Das klingt nach Melancholie und Krise, was der Stimmung der Texte aber nur zur Hälfte gerecht wird. Das ominöse Lächeln der Dichter setzt immer wieder Akzente. Man genießt bei der Lektüre feine Pointen und originelle Sprachbilder. Der Dichter stellt ein Wort, das wir zu kennen meinen, in einen Kontext, in dem es in einer anderen Farbe leuchtet und uns einen Sachverhalt, ein Ereignis, einen Weltausschnitt neu sehen lässt. Solche oft durch ein einziges Wort bewirkte Augenöffnungen verdanken wir den Gedichten von Aleš Steger.
Wolfgang Schneider über den neuen Gedichtband von Aleš Steger, der von Matthias Göritz aus dem Slowenischen ins Deutsche übertragen wurde und der den Titel trägt »Über dem Himmel unter der Erde«. Erschienen ist der Band im Karl-Hanser-Verlag. Guntram Vesper war schon aus dem literarischen Gedächtnis fast verschwunden. Dann aber erschien 2016 sein 1000 Seiten starker Roman Frohburg. In der Tat ein Opus Magnum, ausgezeichnet unter anderem mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. Plötzlich war der inzwischen 78-jährige Autor wieder in aller Munde. Und der Schöffling Verlag würdigt ihn seitdem mit einer Art Werkausgabe. Letztes Jahr ist unter dem Titel »Nördlich der Liebe und südlich des Hasses« die gesammelte Prosa Vespers erschienen. Nun folgen die Gedichte. Tieflandsbucht heißt der ebenfalls seitenstarke Band, in dem wie auch in seiner Prosa jene sächsische Kleinstadt Frohburg eine wichtige Rolle spielt. Die Wiederentdeckung auch des Lyrikers Guntram Vesper ist ein literarisches Ereignis, meint unser Rezensent Ulrich Rüdenauer.
Als die bleiernen 70er Jahre überstanden waren, Guntram Vesper war 41 Jahre alt, in der Mitte des Lebens, erschien 1980 sein Gedichtband »Die Illusion des Unglücks«, dem ein Motto von Stendhal vorangestellt ist.
Es gibt kein Kunstwerk, das nicht eine schöne Lüge wäre. Wer selber schreibt, weiß es am besten.
Eine schöne Lüge. Diese Formulierung hat Suggestionskraft. Die schöne Lüge ist nicht das Gegenteil von Wahrheit. In der Wendung liegt etwas enthalten, was jedes literarische Werk, ob Poesie, Roman oder Drama, auszeichnet. Der Prozess der Verwandlung von Wirklichkeit in Kunst, von Erlebtem in Erfahrenes, von Natur in Geschaffenes. Reine Nachahmung kann es eigentlich gar nicht geben. Und selbst wer auf die Brosamen des Alltags und die Splitter der Geschichte zurückgreift, ein unverfälschtes Bild wird er nicht erschaffen, höchstens Reflexionen oder kleine Augenblicksminiaturen, transponiert durch sein Empfinden, verrückt durch seinen Blick. Schöne Lügen, aber aufrichtige, eine wahrhaftige Wahrheit. Es ist interessant, dass Guntram Vesper damals ausgerechnet dieses Zitat Stendhals seinen Gedichten voranstellte. Denn in den 70er Jahren wurde ausgiebig der Alltag bedichtet, als würde da kein Blatt zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit passen. Vespers Schreiben machte es sich so einfach nie, wie es in manchen Gedichten der sogenannten neuen Subjektivität klang. Da gibt es stattdessen immer Brüche. Und wenn er ganz konkret erzählt von Orten und Zeiten, denn seine Gedichte sind immer auch Geschichten, dann ist da eine Irritation. Wenn er erzählt von bestimmten Konstellationen, politischen Hintergründen und privaten Begebenheiten, gerät immer ein Zweifel hinein in den Text oder eine Bedachtsamkeit, die das Gesagte noch einmal in eine Schwebe bringt. Etwa in dem langen Gedicht »Die rote Krawatte«, das mit drei kurzen Abschnitten endet.
4. Vor der Nutzlosigkeit, irgendetwas zu erklären, halte ich ein. Der große Schmerz ist stumm. 5. Außerdem bleibt noch die Sprache der Augen. 6. Was ich genau in dieser Sekunde vor mein Gesicht legte, war eine Art Schleier, den ich nicht wegwischen kann.
Dass lange Gedichte bei Vesper eher die Ausnahme sind, das pointierte und lakonische, melancholische und bis zum Galgenhumor verzweifelte eher vorherrschen, dass über mehr als 50 Jahre hinweg Motive immer wiederkehren und ein einmal gefundener Ton bei allem Facettenreichtum durchgehend vernehmbar bleibt, dass ganz frühe Versuche schon auf seine Meisterschaft vorausweisen und sich hier ein Dichter auf fast gleichbleibend hohem Niveau bewegt, das lässt sich nun in dem voluminösen Sammelband »Tieflandsbucht« nachlesen. Nach Guntram Vespers fast schon unglaublichem Comeback mit dem 1000-Seiten-Roman Frohburg, für den er 2016 mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichnet wurde, macht uns sein Verlag Schöffling & Co. in einer Art Werkausgabe mit seinen früheren Arbeiten vertraut. Die waren in den letzten 50 Jahren in verschiedenen, oftmals kleinen Verlagen verstreut erschienen. Was dazu geführt hatte, dass der noch in den 80ern rege wahrgenommene Autor in fast vollkommene Vergessenheit geraten war. Im letzten Jahr erschienen bei Schöffling seine Erzählung, nun also die gesammelten Gedichte, die, neben dem monumentalen, monolithischen Roman Frohburg, sein Hauptwerk ausmachen. Als Lyriker nämlich hat Guntram Vesper begonnen, damals war er gerade Anfang 20. Als Lyriker ist er erstmals an die Öffentlichkeit getreten, mit dem Band Fahrplan nämlich, erschienen 1964 in der legendären Eremitenpresse von Viktor Otto Stomps. Schon in den ganz frühen Gedichten, Anfang der 60er Jahre entstanden, sind prägende, wiederkehrende Themen angesprochen, wenngleich diese Texte noch nach einer eigenen, selbstständigen Form tasten und sich an Vorbildern wie Peter Huchel, Rilke oder Ben orientieren.
Rien ne va plus. Ferne Länder und Heimat wechseln einander ab. Autos, Füße und Fahrrad tragen dich ins Grab. Stehen sie vor Roms Palästen oder am Rotterdam-Kai, schauen hinter blühenden Ästen, weite und gehen dran vorbei. Ziehst deine Spur auf die Straßen, sterblich im Kreis, bald passé, lebst du klein und in Phasen, blutest, sagst, tut nicht weh.
Die Themen in der Lyrik und in der Prosa Guntram Vespers entspringen autobiografischen Erfahrungen, den Folgen des Krieges, der Teilung Deutschlands, dem Verlust der Heimat, und sie sind eng verbunden mit den Orten, die für ihn bestimmend wurden. Froburg in Sachsen, eine Kleinstadt von 5000 Einwohnern unweit von Leipzig, wo er 1941 geboren wurde. Friedberg in der Wetterau, wo er Ende der 50er, nachdem die Familie in den Westen gegangen war, ein Schülerheim besuchte, das er später einmal als Entwürdigungsanstalt beschrieb. Göttingen, wo er studiert hat und heute noch lebt. Steinheim, ein Dorf in Hessen, der Heimatort seiner Frau, der zu einem Arbeits- und Zufluchtsort geworden ist. All diese biografischen und literarischen Schauplätze liegen am Rand. In ihnen wird keine Weltgeschichte geschrieben, und doch ist alles, was in der Welt angerichtet wird, durch die Politik, die Mächtigen, die Zeitläufte, dort ebenso spürbar wie anderswo. Froburg ist der Nukleus im Werk von Guntram Vesper. Es lassen sich vielerlei Verbindungslinien ziehen zwischen seinem großen, Froburg betitelten Roman und den Gedichten. Manche Sätze tauchen dort ebenso auf wie hier. Die Erinnerung hält sich nicht an Genregrenzen. Sie springt zwischen den Büchern hin und her. Froburg hieß zudem ein 1985 erschienener Gedichtband Vespers und einige seiner Gedichte sind nach der Kleinstadt benannt. Erinnerungen, diffus und klar zugleich, durchziehen seine Texte. Die Erinnerung. Sie ist natürlich der Humus jeder Literatur. Bei Vesper wird sie immer wieder auch zum Thema selbst. In ihr offenbart sich das Verhältnis zum Unverstandenen und zur Geschichte.
Nur die restlos reinen Gefühle hinterlassen keine Erinnerung.
Heißt es in einem Gedicht, wir sagen, das Ungeordnete, Verwirrende, Undeutliche arbeitet weiter, bleibt bei einem, in einem bestehen, mit einem verwachsen. In einem anderen Text wird eine Frage gestellt, dessen Antwort nicht ausgesprochen werden muss.
Was wird aus einem Land, wenn sein Gedächtnis krank ist? Und was bedeutet ein Mensch, der keine Erinnerung hat?
Und paradox geht es auch.
Vergessen heißt, sich immer erinnern.
Die frühesten Erinnerungsbilder des Kindes sind verbunden mit den letzten Kriegstagen, mit dem Einmarsch der Roten Armee. Die Erschütterung war allgegenwärtig, der Tod ebenfalls. Die Angst hatte sich in die Menschen eingepflanzt und sie hat sich auf die Kinder übertragen. Angst und die Gewalterfahrungen, das sind die anderen großen Motive im Werk von Guntram Vesper und sie sind auch in den Gedichten fortwährend präsent. Sie schleichen sich hinein ins Denken des Kriegskindes, für das der Krieg 1945 nicht endete.
Brennglas. Das ganze Jahr 52, ein einziger Blick in die Ferne. Die entlarvten Juden von Prag, Rosenbergs in der Todeszelle Sing Sing. Und über Korea streute Ridgway die Pest aus. Dann, im Advent, stürzte der Sohn des Gastwirts aus dem vereisten Baum und schlug vor mir aufs Pflaster. Der erste wirkliche Tote.
Man sieht, wie feinsinnig und zugleich genau Vesper arbeitet. Kleine Andeutungen schaffen Atmosphäre. Das eigene Erleben wird präzise wahrgenommen und geht oftmals über in etwas Größeres. Historische Episoden scheinen auf, ohne dass sie ausgeführt werden müssten. Die Kraft aber, mit der sie auf den Einzelnen einwirken, ist immens. So stellen die Texte die Frage nach dem Schicksal des Individuums im Strudel der Geschichte. Fast programmatisch klingt eines seiner besten Gedichte.
Landmeer. Wir dürfen unser Leben nicht beschreiben, wie wir es gelebt haben, sondern müssen es so leben, wie wir es erzählen werden. Mitleid, Trauer und Empörung.
Ulrich Rüdenauer über Tieflandsbucht, ein umfangreicher Band, der das lyrische Gesamtwerk von Guntram Vesper umfasst und der im Schöffling Verlag erschienen ist. Außerdem haben wir heute vorgestellt neue Werke von Gerhard Falkner, Monika Rink, Klaus Merz, Alice Steger und Daniela Chana. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen, und zwar auf unserer Homepage swr2.de und der SWR2-App. Die Musik kam heute von Jan Thiersen und seinem Album All. Für die Technik dieser Sendung war Daniel Sänger zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.